Man weiß grundsätzlich, das hat irgendwas mit Jesus zu tun, da war eine Krippe, so, das ist noch so bei den meisten Menschen angekommen. Und dennoch hat auch Weihnachten, gerade für diejenigen, die gläubig werden, nochmal eine ganz, ganz viel tiefere Bedeutung, als dass ich mich freue, dass ich halt Geschenke kriege. Dann gibt es Ostern. Ostern ist den meisten noch so ein Begriff. Nicht so stark wie Weihnachten. Das sieht man daran, wie voll der Gottesdienst Weihnachten ist im Verhältnis zu Ostern. Ist immer noch mehr als sonst, aber ne, abnehmende Tendenz. Aber Ostern, die meisten wissen noch irgendwas darüber. Aber wenn es nicht um den Hasen geht, nimmt es schon rapide ab. Und dann gibt es noch Pfingsten. Und Pfingsten ist so dieses Fest, das halt irgendwann kommt. Manche Bundesländer haben sogar Ferien dann. So, also da werden ganze Ferien genutzt. Ne? Vielleicht ist das sogar richtiger, weil damals wurde auch eine Woche Pfingsten gefeiert. Also vielleicht sind Ferien an Pfingsten sogar richtiger, als wir das in NRW handhaben. Aber sei es drum, wenn man eh nicht weiß, worum es geht. Aber man hat ja frei und das stört keinen und von daher braucht man das auch nicht groß hinterfragen. Vielleicht kommt jemand auf die Idee, den Feiertag abzuschaffen und das will auch keiner. Und deswegen ist es so, wie es ist und alle sind glücklich. Aber gibt es vielleicht auch bei Pfingsten, ähnlich wie bei Weihnachten und Ostern etwas, das mehr Bedeutung für unser Leben hat als ein freier Tag? Und das uns vielleicht sogar helfen kann, wie wir gemeinsam Gemeinde bauen können. Was geht ab in Jerusalem vor 2000 Jahren? Einige Aspekte, wie gesagt, mit den Feuerflammen etc. wurden sehr schön gerade dargestellt. Und woher speist sich das Video? Ja, aus der Bibel, wo wir von Augenzeugen die Berichte haben, was geschehen ist. Und da wollen wir einsteigen, das ist Apostelgeschichte 2, und direkt mal ab Vers 1 lesen. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Und das ist so der erste Moment, wo ich kurz gestolpert bin. Also und dann weiß man, ja, okay. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Ne? Also wir haben es gerade im Video gesehen, dass das gefeiert wurde. Aber ich dachte, der Heilige Geist kam zu Pfingsten. Warum feiern denn die Juden Pfingsten, bevor der Heilige Geist da ist? Ist das gar kein christliches Fest, sondern eigentlich jüdisches Fest? Ja, tatsächlich. Tatsächlich lesen wir davon in 5. Mose 16. Da heißt es, 7 Wochen nach Beginn der Getreideernte, kurzes Mathe, ich weiß, wir haben Sonntag, 7 Tage hat eine Woche, das kriegen wir auch am Sonntag hin, 7 Wochen sind 49 Tage. Im Judentum zählt man immer den heutigen Tag dazu, wenn man zählt. Also was bei uns in 50 Tagen sind, wäre bei denen in 51 Tagen, weil sie den heutigen Tag damit rechnen. Bedeutet 49 Tage dazwischen für uns, für den Juden in 50 Tagen, am 50. Tag, wie man will. Am 50. Tag nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zu Ehren des Herrn, eures Gottes, das Wochenfest feiern. Opfert ihm so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Jetzt sind wir bei einem Wochenfest. Wie kommen wir jetzt auf einmal zu Pfingsten? Das Umfeld der damaligen Zeit, in dem die Apostelgeschichte geschrieben wurde, ist ein Umfeld, das stark griechisch geprägt war. Das hat dazu geführt, dass Begriffe, die eigentlich in der jüdischen Bibel vorkamen, halt einfach auf Griechisch übersetzt wurden. Und einer dieser Begriffe ist der Begriff Pentekoste, was einfach heißt 50. So, also ist nicht so kreativ gewesen, Wochenfest einfach mit 50 zu übersetzen. Es wurde aber so gemacht und aus diesem Pentekoste hat sich unser heutiges Pfingsten abgeleitet. Gut, genug Theorie für heute, das war's auch. Wir hatten jetzt Mathe, wir hatten Sprachenlehre. Aber was genau feierten die Juden jetzt eigentlich? Nun, es war ein Erntedankfest. Das haben die nicht wie bei uns, es war im Herbst irgendwann gefeiert, sondern tatsächlich zum Ende der Gersten- und Weizenernte. Alle, die Bauern sind, wissen genau, ah ja, richtig, da ist was heute. Genau, aber ungefähr zu diesem Zeitpunkt war das immer. Und spannend ist, dass es dann heißt, ihr dürft dann so viel opfern, wie ihr wollt. Wow. Ich finde das so eine spannende Perspektive, die so in so einem kleinen Nebensatz deutlich wird. Man hat nicht das Gefühl, wenn ich Gott etwas geben muss, dann muss ich ihm jetzt halt meinen 10. Teil in die Kollekte hier werfen. Dann muss ich ihm halt was geben, weil ich sitze ja auch hier halt den Stuhl warm und sollte ich was geben. Sondern du darfst so viel, wie du möchtest, geben. Keine Grenze. Also sofern dein Kontostand es zulässt. Und es ging darum, je nachdem, wie reich Gott dich beschenkt hat. Das war der Maßstab. Wenn du sagst, hey, ich wurde in dieser Ernte reich von Gott geschenkt, dann hau alles raus, was du kannst. Wenn die Ernte für dich ein bisschen dürftig war, dann gib auch deinen Teil. Verhungern solltest du jetzt nicht, weil du genauso viel geben wolltest wie letztes Jahr. Aber es war letztendlich ein Fest, wo man aus Dankbarkeit für die gute Ernte, für die guten Gaben, die Gott einem mit der Ernte gegeben hat, Gott etwas gegeben hat, was man gefeiert hat, wo man ihm Dankbarkeit so ausdrückte. Und es wurde halt immer verstanden als ein, Gott hat uns gesegnet und deswegen haben wir eine reiche Ernte. Das, was wir haben, die ganzen Gaben, die wir geerntet haben, haben wir nicht, weil wir das toll gemacht haben, sondern haben wir, weil Gott regelmäßig Regen geschickt hat, sich darum gekümmert hat, dass unsere Ernte gut wächst. Im Vertrauen auf Gott. Und jetzt, also in unserer Geschichte aus Apostelgeschichte 2, geht Gott noch einen Schritt weiter. Diesmal schenkt er nicht die beste Ernte, sondern er schenkt die beste aller Gaben. Seinen Heiligen Geist. Die ultimative Gabe Gottes. Der Heilige Geist wird in Epheser 1, Vers 14 auch genannt, ein erster Anteil an unserem himmlischen Erbe. Also jeder, der Christ ist, weiß, ich will irgendwann im Himmel sein, dann ist der Heilige Geist ein Vorgeschmack darauf, wie es sein wird. Und ich finde es bemerkenswert. Gott hat Pfingsten nicht einfach irgendwann gesetzt, sich ein Datum rausgepickt aus der Landschaft und sagte, da mache ich es jetzt, sondern hat über 1000 Jahre vorher die Grundlage gelegt, seinen Geist zu schicken. Ich meine, ich war persönlich immer begeistert davon, dass es das Filmeuniversum Marvel mal geschafft hat, über 10 Jahre eine einheitliche Geschichte zu erzählen. So, weil das nicht so oft gelingt. Aber Gott ist ja im Gegensatz zu uns Menschen so viel größer. Er schafft es nicht, in 10 Jahren eine einheitliche Geschichte zu erzählen. Er schafft es über Jahrtausende bis heute hin zu dir und zu mir. Was passierte nun? Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Merder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, in Libyen und selbst aus Rom. Das war für die damalige Zeit sehr weit weg. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige, wie unser Skeptikus, spotteten aber. die haben doch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu: Hört her, ihr Leute aus Judäa und die Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, nachzulesen für den, der möchte, in Joel 3: In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden und eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Jetzt wird's spannend. Lukas schreibt hier in den letzten Tagen. Sowas wie nachletzte Tage funktioniert nicht. Also wir sind nicht nachletzte Tage, die letzten Tage sind die letzten Tage. Bedeutet, sie sind bis heute die letzten Tage. Also betrifft es auch unsere Zeit heute. In den heutigen Tagen also werden Söhne und Töchter göttlich inspiriert reden. Und alle Männer und Frauen, die Gott dienen, nicht manchen, nicht einigen, nicht den besonders Geistlichen, nein, allen, die Gott dienen, will er seinen Geist geben. Und was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass wenn wir gemeinsam Gemeinde bauen, dass das unter uns präsent sein darf. Wir hatten vor wenigen Wochen ein äußerst eindrückliches Wirken des Heiligen Geistes im Gottesdienst. Und das sollte kein Einzelfall bleiben, sondern das darf immer, immer wiederkehren, dass der Heilige Geist machtvoll durch uns redet. In dem Leitbild, das wir uns ja als Gemeinde selber gegeben haben, wo wir ja gemeinsam daran gearbeitet haben, haben wir es so formuliert, dass wir gesagt haben, die immer wieder neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Ausübung der Gaben des Heiligen Geistes in Gottesdienst, Gemeinde und Alltag sind wesentliche und erstrebenswerte Merkmale unseres Glaubens. Das Wirken des Heiligen Geistes ist kein Add-on für die Superfrommen, für die Leiter der Gemeinde. Das Wirken des Heiligen Geistes ist für jeden Mann und für jede Frau, die Gott dient. Im Großen wie im Kleinen. Es ist ein Anteil am Himmel, den wir jetzt schon bekommen haben, wie Epheser es nennt. Es ist wesentlich und erstrebenswert, dass wir prophetisch reden. Es ist wesentlich und erstrebenswert, dass wir in fremden Sprachen reden, die der Geist uns eingibt. Und dass wir die vielen anderen Gaben, die wir im Neuen Testament lesen, ausüben. Nicht in unserer Kraft, nicht weil wir das dann hinkriegen und das toll machen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist etwas, da sind wir auf dem Weg. Da ist der eine von uns vielleicht schon ein paar Schritte weiter als der andere. Aber wichtig ist, dass wir gemeinsam als Gemeinde uns fördern und gemeinsam es üben. Aber natürlich auch jeder Einzelne von uns den Heiligen Geist bittet, durch ihn zu wirken. Wir machen einen kurzen Sprung nach Apostelgeschichte 9, bevor wir wieder in unser Kapitel zurückkehren, um einmal zu schauen, wie das aussehen kann, wenn man mit dem Wirken des Heiligen Geistes auf dem Weg ist. Kurzer Spoiler, das ist natürlich ein extrem positives Beispiel. Das heißt nicht, dass es bei dir 1:1 so passieren muss und wenn es nicht passiert, hast du was falsch gemacht. Nein, aber so ein bisschen hilft es manches Mal zu sagen, hey, das ist möglich für Gott. Das ist möglich, wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin. Und dafür ein bisschen den Blick zu haben und zu sagen, okay, wenn das geht, dann Herr, schenk es mir doch, dass ich da hinkomme. Apostelgeschichte 9, 32. Auf einer seiner vielen Reisen durch das ganze Land kam Petrus auch zur Gemeinde in der Stadt Lydda. Dort traf er Aeneas, einen Mann, der schon 8 Jahre lang gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dein Bett. Tatsächlich stand der Gelähmte auf und konnte gehen. Als die Einwohner von Lydda und den umliegenden Orten in der Scharon-Ebene den Gehalten sahen, wandten sie sich Jesus, dem Herrn, zu und glaubten an ihn. In der Stadt Joppe lebt eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Ich weiß nicht, warum das erwähnt wird, aber es wird erwähnt. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Als Petrus in Lydda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und barte sie im obersten Stockwerk ihres Hauses auf. Joppe liegt nicht weit von Lydda. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb 2 Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus: Komm so schnell du kannst zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lagen. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Mäntel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte: Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele fanden zum Glauben an den Herrn. Das ist etwas, das ist gänzlich unmöglich. Dass jemand, der jahrelang gelähmt ist, nicht laufen kann, auf einmal wieder laufen kann. Und dass direkt im Anschluss daran jemand, der gestorben ist, auf einmal wieder lebt. Das ist nicht möglich. Außer wir sind im Wirken des Heiligen Geistes unterwegs. Es ist nicht Petrus, der hier die krassen Wunder tut. Er ist es nicht, der sagen kann: Ja, ich mach das halt mal eben. Sondern es ist der Heilige Geist, der durch ihn wirkt. Und wisst ihr, Gott macht das noch immer. Gott macht das noch immer. Und ich habe nur manchmal das Gefühl, in unserer westlichen Welt weniger als in anderen Teilen der Welt, in denen wir davon regelmäßiger hören. Und woran könnte es liegen? Naja, vielleicht, weil unsere Welt sich mehr und mehr von Gott, unser Teil der Welt sich mehr und mehr von Gott lossagt. Und andere Teile der Welt sich ihm zuwenden. Aber auf der Bibelschule zum Beispiel hatten wir einen Lehrer, der war in einer deutschen Gemeinde Pastor, und im Gottesdienst ist eine Person verstorben. Ich kenne nicht alle Hintergründe, aber das war der Rahmen der Geschichte. Und natürlich, wenn du gerade eine Predigt hältst und auf einmal stirbt jemand, dann sei weise in deinem Umgang damit. Er hatte aber das Problem, dass er ein klares Reden Gottes hatte, dass diese Person wieder auferstehen würde. Boah, ich hoffe, Gott traut mir das noch nicht zu. Auf der anderen Seite hoffe ich das natürlich schon, aber hier vorne zu stehen, es stirbt jemand, und zu sagen: Keine Sorge, der steht gleich wieder auf. Also ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass... Nicht, dass jemand bei uns stirbt, ne, aber dass wir da hinkommen, dass wir derartige Wunder des Heiligen Geistes in unserer Mitte sehen dürfen. Aber das ist erstmal eine Herausforderung, vor der du stehst. Was machst du dann? Und dann hoffst du natürlich mit jeder Minute, die vergeht, dass es jetzt soweit ist. Es verging, wie er sagte, einige Zeit. Er war äußerst angespannt, verständlicherweise. Aber tatsächlich, auf einmal kam diese Person ins Leben zurück. Ich sag euch, er sagte uns, der Gottesdienst danach, die Wochen, der war voll. Der war voll. So wie wir es hier lesen in der Apostelgeschichte. Es ist nicht so weit weg. Es ist nicht nur vor 2000 Jahren geschehen und ist halt was, was man sich vielleicht damals hat ausgedacht, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist bis heute tun wird, tun will und immer wieder auch tut. Die Frage ist nur, haben wir Glauben dafür? Denn zur Wahrheit gehört auch, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr im Bereich des Erklärbaren unterwegs ist. Wir wollen alles erklären. Wir haben für alles Antworten. Und vieles, vieles können wir auch erklären mittlerweile. Und das ist ein großer Fortschritt. Das ist nichts, wo wir sagen sollten, wir sollten alles verwerfen, was wir verstanden haben, zurückkehren zu den Wurzeln und jede Menge Krankheiten, die wir mittlerweile gut im Griff haben, wieder zu uns zurückholen. Nein, vieles, was wir erklären können, ist gut. Aber es ist eine Schwierigkeit an dem Punkt, wo wir sagen, das, was wir erklären können, ist alles. Weil dann passen Wunder und Heilungen, Totenauferstehungen halt nicht mehr so in unser Bild. Und ganz ehrlich, wie schnell sind in uns denn auch die Reflexe da? Machen wir ein paar Beispiele. Ich bin krank. Ich gehe zum Herrn und Retter, den Erlöser des Universums und bitte ihn um Gesundheit. Oder gehe ich erstmal zum Arzt? Ich habe wenig Geld auf dem Konto. Ich schaue ab und an in die Banking-App. Zweimal am Tag. Das ändert zwar den Kontostand nicht, aber ich versichere mich, dass es gerade noch reicht. Wir haben vielleicht Sorgen bezüglich der Erziehung unserer Kinder. Lass uns mal 100 Bücher lesen. Man könnte die Liste weiterführen. Und bitte versteht mich an der Stelle richtig. Es ist gut, wenn man krank ist, zum Arzt zu gehen. Keine Frage. Es ist gut zu wissen, wie viel Geld man auf dem Konto hat und nicht einfach übermäßig viel Geld rauszuholen, weil dann hast du Schulden. Und es ist auch gut, Ratgeber in Erziehung oder anderen Bereichen unseres Lebens zur Rate zu ziehen, die uns weiterbringen können und die uns Ideen geben können, wie wir Dinge gestalten können. Aber rechnen wir in alledem noch damit, dass übernatürliche Dinge passieren? Wie wäre es mit, ich bin krank? Dann bete ich erstmal, lasse vielleicht auch in der Gemeinde und von den Ältesten für mich beten, wenn gerade Sonntag ist. Also du musst jetzt nicht von Montag, du krank wirst, bis Sonntag warten. Das ist auch nicht die Idee. Vielleicht hast du aber Leute in deiner Kleingruppe, die für dich beten können, den schreibst du eben. Denn Gott kann mich heilen. So ist es. Und du kannst nachher gerne dann noch zum Arzt gehen, wenn du sagst, okay, wir haben dafür gebetet, ich bin immer noch krank, jetzt ist es auch eine sinnvolle Entscheidung, zum Arzt zu gehen. Dann mach das sehr gerne. Aber vertraue nicht auf Ärzte, denn Ärzte können Dinge falsch machen. Vertraue auf Gott, denn er macht niemals etwas falsch. Wie wäre es mit, ich habe wenig Geld, Herr, kannst du mich versorgen und nicht meine Banking-App, die sich eh nicht vermehrt, wenn ich sie dreimal am Tag öffne? Herr, was lässt du mich in deinem Wort über den Umgang mit Finanzen? Und ja, halte deinen Kontostand im Blick. Fang nicht an, ein neues Auto zu kaufen, wenn 20 Euro auf deinem Konto sind. Tu das nicht. Ist kein Aufruf zum Dummsein. Aber setze dein Vertrauen nicht auf deinen Kontostand, sondern auf Gott. Die Erziehung deiner Kinder gibt dir Rätsel auf. Und viele von uns machen das schon, das ist gar keine Frage. Wir beten erstmal, natürlich. Weil es gibt den besten Vater im Himmel, der alle Erziehungstipps kennt. Lass uns unsere Kinder ihm anvertrauen. Und danach lesen wir immer noch einen guten Ratgeber, der uns auch in anderer Weise weiterhelfen kann. Aber am Ende des Tages sind all die Dinge, die wir in unserem Leben haben, sei es Geld, sei es Gesundheit, sei es Familie, Dinge, die wir am Ende des Tages nicht kontrollieren können. Denn sie liegen in Gottes Hand. Und jeder, der Schicksalsschläge erlebt, jeder, der Schwierigkeiten erlebt, merkt, okay, alles, was ich mir an Sicherheit vorbereitet habe, es kann am Ende mich nicht tragen, so wie Gott mich tragen kann. Petrus hatte diesen Blick auf das, was Gott tun konnte. Aber er hatte diesen Blick auch nicht immer. Petrus war derjenige, der gesagt hat, so, naja, ob ich wirklich zu Jesus gehöre, wenn die ihn jetzt bestrafen, dann mich sicher auch, also sage ich lieber nein. Und was hat sich geändert bei Petrus? Pfingsten ist geschehen. Der Heilige Geist kam in sein Leben und er hat alles verändert. Und er hat ihm die Kraft gegeben, die Dinge zu tun, die er getan hat. Der Heilige Geist machte durch ihn das Unmögliche möglich. Ich glaube, die Herausforderung in unserer aufgeklärten westlichen Welt ist, nicht immer alles im Möglichen zu schaffen zu wollen, sondern Gott zu vertrauen und auf seinen Heiligen Geist zu hören, der das Unmögliche möglich macht. Und wenn wir gemeinsam Gemeinde bauen wollen, sowohl in Krefeld, als auch in Viersen, als auch in Nettetal, als auch in Kempen, als auch an all die anderen Standorte, die Gott uns noch nennen wird, dann geht es nur, wenn wir immer wieder auf den Heiligen Geist hören und alle Ideen, Pläne, Projekte, guten Ansätze, die wir haben, von ihm prüfen lassen, ob es das ist, was dran ist, ob es das ist, was sein Weg ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir das nie machen. Das machen wir und das ist großartig. Nur ich möchte uns ermutigen, daran festzuhalten. Denn selbst unser bester Plan plant nicht ein, dass der Heilige Geist am einen Tag 3000 Leute zu uns führt. Aber Gott könnte das. Also, er hat es bewiesen. Er kann es. Und selbst mit der besten Planung werden wir nicht auf die Idee kommen, ja gut, wir sollten jetzt einen Saal für 3000 Leute bauen, weil der Heilige Geist nächste Woche so viele zu uns schicken wird. Ich sage jetzt nicht, dass der Heilige Geist mir das gesagt hat. Ich sage jetzt als Idee, was der Heilige Geist uns sagen könnte. Dann müssten wir das in unsere Planung einbeziehen. Wenn er es ist, der die Planung macht. Das, was wir heute an Pfingsten feiern, ist mit diesen 3000 Menschen, die dazukamen, quasi der Geburtstag der Kirche. Vorher war es immer noch eine überschaubare Gruppe. So wie wir. Das ist noch überschaubar. Aber wenn der Heilige Geist kommt in seiner Kraft, dann kann es ganz schnell ganz schön wild zugehen, wenn es um Errettungen geht. Das ist das, was ich den Bekannten, mit denen ich da im Gespräch war, sagen konnte. An diesem Tag markiert sich die Geburtsstunde der Kirche, wo es richtig losgeht. Nach Jesu Tod und Auferstehung sind die Jünger nicht sofort los, sondern sie sind ab Pfingsten losmarschiert. Ab diesem Punkt ging es los, in alle Welt und dass sie bis zu uns gekommen sind, zeigt, wie stark das Wirken des Heiligen Geistes ist. Und ich möchte uns ermutigen. Wir sind eine Gemeinde, die schon seit vielen Jahrzehnten mit Jesus geht, die sich immer wieder, besonders wir als Pfingstgemeinde, wir haben das ja quasi schon im Namen, immer wieder vom Heiligen Geist hat leiten lassen. Die Dinge manchmal wagt, die logisch betrachtet keinen Sinn ergeben. Wie neue Standorte zu gründen, wenn hier noch nicht alles läuft. Perfekt. Aber wisst ihr, Gott geht es nicht darum, dass wir das schönste Gemeindegebäude sind, sondern er fragt dich und mich, bist du bereit, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und dich von ihr zu gebrauchen lassen? Und egal, wo wir da stehen, ob wir am Anfang einer langen Reise stehen, weil wir noch nicht so viel darüber wissen, oder ob wir schon weiter sind, es gilt der Auftrag für uns jeden Tag, immer wieder, den Heiligen Geist zu bitten, zu uns zu reden, den Heiligen Geist zu bitten, in unserem Leben zu wirken. Weil er kann Dinge tun, die kein anderer kann. Vielleicht zum Abschluss noch eine Geschichte. Ich bin ein Mensch, der gerne seine Zeit kurz vor knapp erledigt. Es gibt Menschen wie meine Frau, die bereiten Dinge wesentlich früher vor als ich und die kriegen dann Entsetzen und Panik, wenn sie hören, das muss doch noch alles fertig werden. Und ich so, ja, ja. Und das ist auch, mittlerweile haben wir uns so ein bisschen in der Mitte gefunden, aber ich war vor wenigen Jahren, na gut, es war bevor ich verheiratet war, sind mittlerweile auch schon mehr Jahre, unterwegs zur Gemeinde. Ich weiß gar nicht, was war, ich glaube, es war Jugend. Und ich war jetzt nicht so übermäßig gut in der Zeit, sage ich mal so. Und ich fahre mit dem Fahrrad und mir kommt eine Frau in den Blick und ich habe so das Empfinden vom Heiligen Geist, sprich sie an und sage ihr, dass ich sie liebe. Und ich so, nee, ich habe keine Zeit, ich muss in die Gemeinde. Kennen wir die Geschichte, ne? Hat Jesus erzählt. Das hat mich dann auch nicht losgelassen. Ich bin erst ein paar Meter weiter gefahren, so 100, 200 Meter und irgendwie, ich möchte nicht wie der Priester sein, von dem Jesus bei barmherzigen Samariter gesprochen hat und jetzt schnell in die Gemeinde kommen. Ich bin umgedreht, hatte die Hoffnung, dass sie mittlerweile weg sei, aber sie war nicht weg. Gut, was machst du jetzt? Na gut, jetzt bin ich schon hier, sie wird mich wahrscheinlich eh nie wiedersehen, kann man ja mal wagen. Ich bin vom Fahrrad gestiegen und habe mit ihr gesprochen und ihr gesagt, hey, Jesus liebt dich. Und das hat was mit ihr gemacht, weil sie erzählt hat, dass ihr Mann, glaube ich, ermordet wurde, dass ihr Leben komplett im Chaos liegt und dass sie ja eigentlich so einen gewissen Hass auf Gott hat und dass Gott sie in Ruhe lassen kann. Ich weiß nicht, was es mit ihr gemacht hat. Ich habe sie nie wieder getroffen. Aber vielleicht war es ein entscheidender Moment in ihrem Leben, dass auf einmal, mitten in ihrem Chaos, es war morgens, sie hatte morgens Alkohol getrunken, mitten in ihrem Chaos hineinkam und gesagt hat, ich liebe dich. Und wisst ihr, lass uns solche Wirkweisen, solche Impulse, die der Heilige Geist uns gibt, nicht unterschätzen. Denn ich denke so, ja, die Nachricht, Jesus liebt dich, die kennt man doch so. Aber dass eine wildfremde Person auf dich zukommt, wo du gerade in deiner Trauer bist, wo du gerade mit Gott gebrochen hast und dein ganzes Leben in Trümmern liegt und dann kommt jemand auf dich zu, vielleicht im richtigen Moment, ich weiß es nicht, und sagt, Jesus liebt dich. Hey, ist das nicht eine direkte Nachricht Gottes? Und genau so möchte Gott uns gebrauchen. Immer und immer wieder. Wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit und wir werden hinten ein Gebetsteam haben,